kurz bevor ich zu der Predigt selber komme. Es tut gut, endlich mal wieder hier zu sein. Hundertprozentig gut geht. Ihr habt mitgekriegt, ich habe eine ganze Zeit lang irgendwie mit Magen-Darm-Problemen und diversen anderen Leiden zu tun gehabt. Renn von einer Untersuchung zur anderen. Bin auch immer noch nicht fertig damit. Gefunden haben sie noch nicht. Geschrieben. Glaube, Wahrheit oder Pflicht? Kennt ihr das Spiel Wahrheit oder Pflicht? Ja? Ja? Nein? Okay, also Wahrheit oder Pflicht funktioniert folgendermaßen. Man sitzt mit mindestens zwei Personen, manchmal auch in der Gruppe zusammen. Bei zwei Personen ist es einfach. Der eine fragt nach, willst du lieber Wahrheit oder Pflicht haben? Der andere muss sich entscheiden. Und dann wird entweder eine Aufgabe gestellt oder eine Frage. Die Aufgabe wäre die Pflicht, das muss der andere dann tun. Und die Frage ist dann die Herausforderung, du musst mir auf die Frage wahrheitsgemäß antworten. Wahrheit, Wahrheit oder Pflicht. Man kann das auch, wie gesagt, in der Gruppe spielen. Manchmal wird das mit Flaschendrehen gemacht, um die Person auszuwählen, an denen die Fragen dann gestellt werden. Ich kenne das noch aus Kindheitstagen von Kindergeburtstagen. Ich habe dieses Spiel gehasst. Ich mochte das überhaupt nicht. Denn Pflicht weiß man ja nicht, was man tun muss und ob man das kann, ob man das hinkriegt, ob man dem genügt und das ausreicht, was man dann machen muss. Das ging von, keine Ahnung, 10 Liegestützen bis küsst die Person, die neben dir sitzt. Und Wahrheit kann ja unheimlich peinlich sein. Ja, da wurden natürlich dann auch nicht die Fragen gestellt, wie heißt du, sondern so die Sachen, die man eigentlich sonst niemandem erzählen würde. Von der Tendenz habe ich mich eher auf der Pflichtseite wiedergefunden und versucht, irgendwie die Aufgaben zu erledigen. Irgendwie körperlich nicht so fit zu sein, war nicht so peinlich, wie irgendwelche intimen Fragen zu beantworten oder beantworten zu müssen, fand ich jedenfalls. Ich denke manchmal, mit unserem Glauben geht uns das oder kann uns das ähnlich gehen. Glaube können wir ein Stück leben und erleben als eine Entscheidung zwischen Wahrheit und Pflicht. Auf der Pflichtseite sind die Dinge, die wir meinen, tun zu müssen, die Gott gesagt hat, die er uns aufgetragen hat, die richtig sind, die gut sind. Und auf der Wahrheitsseite, das ist eher so die Beziehungsebene, die Vertrauensebene, wie weit lasse ich Gott an mich ran? Und auch hier stehe ich zwischen der Herausforderung, Pflicht ist von der Tendenz her sicherer. Während die Beziehungs- und die Wahrheitsebene persönlicher und intimer ist. Ich glaube, die meisten Menschen tendieren eher zu der Pflichtseite als zu der Wahrheitsseite, weil sie einfach ist, sie ist strukturiert, sie ist festgelegt, es gibt ein Falsch und ein Richtig, es ist leicht zu bewerten. Auf dieser Wahrheitsseite, naja, was fragt er mich denn? Und wenn ich dann wahrheitsgemäß antworten soll, ist das, was ich antworte, das, was er erwartet oder nicht? Gar nicht so einfach. Im Johannesevangelium macht Jesus einmal eine ganz herrliche Aussage. Johannes Kapitel 10. Da sagt Jesus, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Oder das Leben im Überfluss, sagen andere Übersetzungen. Fröhliche Christen. Leben im Überfluss verursacht Freude, oder? Und wenn Jesus sagt, ich will euch Leben geben und Leben im Überfluss, dann sollte das, wenn wir das so erleben und entdecken, sollte das Freude verursachen. Also Leben im Überfluss, ewiges Leben, erfülltes Leben, wer möchte das nicht haben? Jeder würde sagen, dass, wenn ich das irgendwie kriegen kann, auf jeden Fall. Es ist einmal ein Mann zu Jesus gekommen Wir lesen die Geschichte in Markus Kapitel 10. Der kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und Jesus erklärt ihm, ja, du musst die Gebote halten. Pflicht. Und er sagt, ja, habe ich alles gemacht. Bin ich ja gut dabei. Und dann sagt Jesus, er fragt, was muss ich noch tun? Jesus sagt, geh hin und verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Und der Mann hatte viel. Und er ist traurig weggegangen. Was wollte dieser Mann eigentlich? Was wollte er? Er wollte ewiges Leben, oder? Aber er hatte eine bestimmte Vorstellung davon, wie man das erreichen kann. Nämlich mit Pflicht. Mit Pflicht. Ich muss bestimmte Sachen tun, wenn ich die alle getan habe, dann habe ich meine Eintrittskarte sicher. Und bis dahin war es auch noch gut. Jesus hat mit der Pflichtseite tatsächlich auch angefangen. Übrigens, im Alten Testament ging sehr, sehr viel über Pflicht. Und darauf hat Jesus aufgebaut, denn das war das Bekannte. Und dann sagt er, ich will, dass du was aus deinem Herzen gibst. Wahrheit. Es ging bei dem Geld gar nicht darum, dass er einen bestimmten Betrag bezahlen muss oder so. So viel kostet die Eintrittskarte. Sondern ich will, dass du das gibst, was dir wichtig ist. Und etwas anderes dir an dessen Stelle wichtig wird. In der Apostelgeschichte in Kapitel 8 finden wir einen Mann, da sind ein paar von den Aposteln unterwegs und tun Zeichen und Wunder. Menschen werden gesund. Und da ist jemand, den begeistert das so, dass er sagt, hey, das möchte ich auch können. Der sieht, da ist Kraft dahinter. Und er sagt, das will ich auch haben. Und er geht zu den Aposteln und sagt im Prinzip, okay, was kostet das? Was muss ich tun, damit ich, wie viel Geld wollt ihr haben, damit ich diese Fähigkeit auch bekomme? Simon hatte mit Zauberei zu tun. Ich habe ihn einfach mal Simon der Zauberer genannt. Vielleicht kann man sich das dann merken. Er will Macht, er will Anerkennung, er will Reichtum und er will wissen, was ist der Preis dafür. Und die Jünger sagen ihm, du hast das Ganze missverstanden. Es geht hier nicht um Macht, Anerkennung und Reichtum. In Offenbarung 21, also ganz am Ende dieses Buches hier, finden wir eine Aussage, dass es eine Zeit geben wird oder einen Ort geben wird, wo es kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr gibt, alle Tränen abgewischt werden, es kein Tod mehr gibt. Das wäre doch cool, wenn man das schon haben könnte, oder? Oder sich sicher sein könnte, dabei zu sein. Wie geht das? Wie kommt man dahin? Das Ziel, unser Ziel, wir wollen gerne dem Leid entrinnen, das Paradies erreichen, dahin kommen und da sein, wo alles gut ist. Und wir verbinden es meistens mit einem Ort oder einer Situation oder einem Zustand, den wir erreichen wollen. Ja? Ohne Leid, ohne Probleme, ohne Sorgen, das Paradies auf Erden. Wir definieren also erstmal das, was wir erreichen wollen. Wir definieren das Ende, wo wir hinwollen, diesen Zustand. Und dann fragen wir danach, wie komme ich dahin? Was muss ich dafür tun? Wie erreiche ich das? Gott denkt vom Anfang her und nicht vom Ende her. Am Anfang hat Gott den Menschen als ein Gegenüber geschaffen, in seinem Bild. Das heißt nicht, dass wir genauso aussehen wie er, sondern dass wir ihm entsprechen und damit ein Gegenüber, das in Beziehung zu ihm leben kann, darstellen. Gott arbeitet und lebt in Beziehung zu Menschen. Jesus will uns Leben im Überfluss geben. Und ich komme nochmal auf die Geschichte in Johannes 10 zurück, wo Jesus das berichtet oder er sagt, und zwar ist es die Geschichte vom guten Hirten. Er sagt, hey, es gibt Leute, die wollen für euch Hirte sein, die haben aber überhaupt nicht euer Wohl im Blick. Die wollen nur eure Wolle, mal ganz platt gesagt. Der Teufel will nur deine Wolle. Derjenige, der dir anbietet, ich mache in deinem Leben alles gut, der will letztendlich nur deine Wolle. Er will, dass du was dafür gibst, was dafür bezahlst, irgendwas investierst dafür, wovon er profitiert. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin nicht dafür da, dass ich irgendwas von dir haben will, sondern ich bin dafür da, dich zu beschützen und mein Leben für dich zu geben. Der gute Hirte gibt sein Leben für seine Schafe. Okay, soweit, so gut. Stellt sich immer noch die Frage, wie komme ich dahin, dass er mein Hirte ist? Und der Weg führt eben nicht über die Pflicht. Sondern Jesus sagt in diesem Zusammenhang einen ganz merkwürdigen Satz. Er sagt auf der einen Seite, ich bin der gute Hirte, und dann sagt er, ich bin auch die Tür, um in diese Herde reinzukommen. Mit anderen Worten, der Weg zu mir führt nicht über irgendeine Handlung, nicht über irgendeine Pflicht, sondern einzig und allein darüber, dass du mit mir in Beziehung und in Kontakt kommst. Jesus ist die Tür, nicht irgendetwas, was wir für ihn tun sollen, nicht irgendetwas, was wir ordnen oder organisieren oder hinkriegen müssen, sondern einfach nur in diese Beziehung zu ihm einzutreten. Mit ihm zusammen Stück für Stück anzufangen und dann Stück für Stück das Leben zu gestalten. Johannes beschreibt das auch nochmal in einem der Briefe, die er geschrieben hat, im 1. Johannes Kapitel 5. Ich lese da nochmal die Verse 11 bis 13. Dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ist euch was aufgefallen? Da steht nicht eine einzige Handlungsaufforderung, wie wir leben oder uns verhalten sollen. Nicht eine. Nicht der geringste Hinweis darauf, dass du dein Leben auf eine bestimmte Art und Weise führen musst. Nicht der geringste Hinweis, nur wenn du das und das tust und das richtig machst, dann. Nichts davon. Nichts. Sondern einzig und allein, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Das Leben ist in seinem Sohn. Und du kriegst das Leben nicht, indem du es aus ihm rausholst, sondern indem du dich mit ihm verbindest. Indem du die Beziehung und den Kontakt zu ihm suchst. Unser bestes Beispiel für Beziehungen, das wir hier auf der Erde haben, behaupte ich jedenfalls, ist die Ehe. Ich habe mir überlegt, wenn ich in der Ehe die Frage stelle, was muss ich tun, damit ich in meiner Ehe glücklich werde? Dann ist das Ziel mein eigenes Wohlergehen und die Ehe wird vermutlich scheitern. Wenn ich frage, was muss ich tun, damit ich in meiner Ehe glücklich werde? Mit anderen Worten, auch hier definiert der eine Partner vom Ende her. Was will ich erreichen? Ich will, dass es mir gut geht. Die Frage müsste heißen, was muss ich tun, damit mein Partner glücklich wird? Denn das fokussiert auf die Beziehung und auf das Gegenüber. Und ich wage zu behaupten, eine solche Ehe hat eine gute Chance, bis dass der Tod sie scheidet, zu bestehen. Und bei Gott ist es nicht anders. Wenn ich von meinem eigenen Vorteil nur daran gehe und sage, okay, ich will dieses ewige Leben, ich möchte diesen ganzen Schmerz, Leid und Sorgen und diesen ganzen Kram, den möchte ich einfach loswerden. Und das ist mein Ziel, wie komme ich dahin? Dann geht es an dem Leben, das Gott schenken will, eigentlich vorbei. Denn das Leben und das im Überfluss, das Jesus geben will, ist nicht eine Zielbeschreibung, sondern ein Weg. Ein Weg in dieser Beziehung zu Gott zu leben, damit er unser Leben gestalten und füllen und gut machen kann. Auf diesem Weg, in diesem Prozess. Und das Ziel ist nicht, dass wir irgendwann perfekt sind, sondern der Sinn der Sache ist, mit Gott unterwegs zu sein in diesem Leben. Irgend so ein Schlauberger hat irgendwann mal gesagt, der Weg ist das Ziel. In diesem Fall hätte er sogar recht. Es gibt kein Ziel mit, da möchte ich irgendwann mal ankommen in dem Sinne. Das zeigt uns die Bibel gar nicht. Das Ziel ist nicht noch besser, noch heiliger, noch perfekter zu werden. Wenn du das dann irgendwann geschafft hast, dann bist du angekommen. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, diesen Weg an der Hand und in der Gegenwart und im Gespräch und im Kontakt mit diesem Gott zu gehen. Das ist das Ziel. Wir erreichen nicht irgendeinen bestimmten Zustand im Sinne von, jetzt haben wir es geschafft. Beziehung hat man nie irgendwann geschafft. Ja, also diejenigen von euch, die schon ein bisschen länger mit Ehepartner unterwegs sind, würdet ihr sagen, ihr seid angekommen? Jetzt habt ihr es geschafft, jetzt ist alles perfekt. Ist doch Quatsch, ja. Also selbst wenn man schon lange zusammen ist, entdeckt man doch immer noch mal wieder Sachen, die man noch vorher noch nicht gesehen hat oder noch nicht kannte. Und in Beziehung verändert sich auch ständig was. Ja, klar, keine Frage. Die Pflichtseite ist sicher. Die ist definiert. Und ich weiß genau, was ich zu tun habe und was ich zu lassen habe. Und ich weiß auch sofort und genau, wann ich daneben liege. Auf der einen Seite wäre das so praktisch und so schön. Ja, man könnte genau abhaken, habe ich noch nicht gemacht. Muss ich noch machen? Habe ich gemacht? Oh, schön, nochmal, habe ich gemacht. Aber wo lässt uns das stehen am Ende? Ist das erstrebenswert? Ist es das, was Gott von uns will? Das ist anstrengend, ja, absolut. Das ist total anstrengend. Wie lebst du dein Christsein? Bist du bedacht auf richtiges Handeln? Bist du unterwegs mit guten geistlichen Routinen wie Bibellesen, Gebet, Gottesdienstbesuche, Mitarbeit in der Gemeinde? Lebst du dein Leben ethisch vorbildlich, nach guten Werten? So eine dienende Haltung, ein rücksichtsvolles Handeln anderen gegenüber? Spendest du von deinem Einkommen, damit Gemeinde funktioniert und Bedürftige versorgt werden? Ist alles nicht verkehrt. Wenn du das tust, hast du nichts falsch gemacht. Aber wenn das dein Christsein ausmacht im Kern, dann hast du das Wesentliche verpasst. Dann hast du nur die Pflicht erfüllt. Aber du lebst nicht in Wahrheit an der Seite und im Gegenüber und in Beziehung mit deinem Gott. Bist du ehrlich vor Gott mit deinen Stärken und Schwächen? Verbringst du Zeit mit ihm, weil du ihn kennenlernen willst? Bist du mit Gott unterwegs, weil du ihn liebst, weil du dich an ihm freust? Oder sind es Pflichtübungen, die du abhakst? Erlebst du es als Leben im Überfluss oder eher als Leben mit Verdruss? Anstrengend, mühsam. Vielleicht sogar mit einem Das will ich eigentlich nicht tun, muss ich ja aber als Christ. Oder mit einem, das muss ich tun, schaffe ich aber nicht, kann ich nicht. Jesus ist die Wahrheit und die Beziehung viel wichtiger als irgendein Verhalten, das du vielleicht denkst, was von dir erwartet wird. Berührst du Gottes Herz, wenn du mit ihm redest, berührt er dein Herz? Staunst du noch darüber, wie er ist? Wie sehr er dich liebt, wie gnädig und barmherzig er mit dir umgeht, wie wichtig ihm Menschen sind, du und auch dein Nächster. Vertraust du ihm? Wahrheit und Pflicht zu spielen, fällt schwer mit Menschen, die man wenig kennt. Auf der Ebene würde ich immer auf die Pflicht zurückfallen. Und nicht die Wahrheitsseite wählen. Aber wenn ich mit einer anderen Person zusammen bin und ich dieser Person vertraue, dann werde ich mich eher auf der Wahrheitsseite wiederfinden als auf der Pflichtseite. Beziehung zu leben ist eigentlich einfacher, wenn Vertrauen da ist, als irgendeine Form von Pflicht zu erfüllen. Und wir dürfen diesem Gott vertrauen, weil er uns liebt, von A bis Z, von Anfang bis Ende, mit allem, was wir sind, mit allem, was wir können, mit allem, was wir nicht können, mit all unseren Fehlern. Wir hatten eben schon das Beispiel vom verlorenen Sohn. Der ist nicht unbedingt liebenswert nach Hause gekommen, dieser Sohn. Also abgesehen von dem, wie er sich verhalten hat, roch er bestimmt auch nicht so lecker nach diesem ganzen Schweinegeschichte. Und der Vater nimmt ihn in den Arm. Finde ich immer wieder beeindruckend. Er fragt nicht danach, okay, hast du die Sachen in Ordnung gebracht? Hast du hier drüber nachgedacht? Hast du das schon hingekriegt? Wie viel von dem Geld, das du mitgenommen hast, ist noch übrig? Er liebt ihn einfach. Darum geht es Gott. Ist dein Glaube Wahrheit oder ist dein Glaube Pflicht? Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich bin dir so dankbar. Ich bin dir so dankbar, dass du uns keine Pflicht auferlegst. Du hast gute Wege und gute Pläne für uns, keine Frage. Aber du hast uns nicht irgendwie nur ein Handbuch hingelegt und gesagt, okay, wenn du das alles tust, dann ist am Ende alles okay. Sondern du willst mit uns unterwegs sein. Du willst in unserer Nähe sein, an unserer Seite. Du willst uns deine Liebe zeigen. Du willst uns begeistern für dich selbst. Und dann hast du auch noch Pläne, dass du uns heilen, verändern, erneuern willst. Und wir sind so oft auf der Pflichtseite und kämpfen uns irgendwie ab und versuchen, das alles irgendwie hinzukriegen. Merken auch noch, dass wir es nicht schaffen, kriegen schlechtes Gewissen und verpassen total, dass du uns liebst. Verpassen total, dass du für uns da bist und du sagst, hey, ich liebe dich so, wie du bist. Und an deiner Hand dürfen wir dann auch Erneuerung und Veränderung Stück für Stück entdecken und finden, Herr. Ich bete darum, Herr, dass du diesen Käfig, diese Last einfach wegnimmst, die du uns nie aufgelegt hast. Du hast gesagt, deine Last ist leicht und dein Joch ist sanft. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Nein, die Hilfe kommt nicht aus unserer eigenen Kraft, auch nicht aus unserem eigenen Bemühen. Sondern die Hilfe kommt von dir, von dem, der Himmel und Erde gemacht hat, der nicht schläft, dem nichts entgeht, der nicht verpasst, der dem nichts zu klein ist, um sich drum zu kümmern und nichts zu groß, um es nicht zu können. wollen unsere Augen auf dich richten, Herr. Und echt mit dir sein. Wahrhaftig, ehrlich. Und deine Liebe bleibt.